HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin-Maria Schwarz. Wir haben die Hörbücher zu neuen Romanen von zwei zeitgenössischen und sehr beliebten Schriftstellern im Programm, Christoph Magnussen und Thomas Hettche. Dann greifen wir zurück auf die jüngere russische Literaturgeschichte und stellen auch wieder ein gelungenes Werk aus dem Kinder- und Jugendhörbuchprogramm vor. Wir starten mit dem neuen Roman von Christoph Magnussen. Er hat in seiner bisherigen Schriftstellerkarriere eine eindeutige Neigung zu Milieuschilderungen entwickelt. Da war beispielsweise sein Roman »Das war ich nicht«, mit dem er in die Welt der Investmentbanker schaute. Darauf folgte der Arztroman und jetzt knüpft er daran an. Die neue Erzählung von ihm heißt »Ein Mann der Kunst«. Dorothee Meyer-Karwig, Magnussen hat zusätzlich noch eine besondere Gabe. Er bringt nämlich spannende Unterhaltung mit feinem Humor zusammen. Lässt sich das auch auf einen Mann der Kunst übertragen?
Ja, und zwar wird diesmal der Kunstmarkt persifliert. Und das Schöne für Hessen ist, das Ganze spielt im Rheingau und in Frankfurt. Und vieles kommt einem dann sehr bekannt vor, auch wenn er andere Namen verwendet. Aber mitunter nimmt er auch sogar die Klarnamen. Im Mittelpunkt steht hier auf der einen Seite eben der Mann der Kunst, der Künstler K.D. Pratz. Seine Bilder werden hochgehandelt, er ist weltberühmt, hat sich aber ziemlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und wohnt auf Burg Ernsteck. Dafür ist die Burgruine Ehrenfels über Rüdesheim das Vorbild gewesen. Und auf der anderen Seite haben wir die Mitglieder des Fördervereins des privaten Frankfurter Museums Wendevogel. Beseelt von der Kunst die einen und superreich die anderen, die mit Hilfe der Kunst eben ins Bildungsbürgertum aufsteigen wollen.
Also man ahnt schon den Konfliktkern, der ist darin schon angelegt. Wie treffen dann diese Welten aufeinander?
Also es gibt hier einen Ich-Erzähler, das ist ein Architekt, Konstantin. Das ist der Sohn der Vorsitzenden des Fördervereins. Und zwar ist das die pensionierte Psychotherapeutin Ingeborg Marx. Und sie ist bekennender Fan von K.D. Pratz, von diesem Künstler. Und jetzt dieses Museum Wendevogel will einen Anbau bauen und der Museumsdirektor und Vorsitzende des Fördervereins, die wollen den Anbau nur diesem Künstler K.D. Pratz widmen. Und auf einer Sitzung im Stadtplanungsamt kommen dann potenzielle weitere Geldgeber zusammen, unter anderem Dr. Sibylle Höllinger vom Staatsministerium für Kultur und Medien aus Berlin und Nikolai Gurulitsch, Referatsleiter aus dem hessischen Finanzministerium. Und die finden die Idee sehr gut, den Anbau eben nur diesem einen Künstler zu widmen. Doch dann muss Museumsdirektor Michael Neuhuber auf der Sitzung leider gestehen, dass doch nicht alle Fördermitglieder von Pratz so überzeugt sind. Und da hören wir mal rein, und zwar liest David Striso.
Ich weiß, dass es in dem Förderverein einflussreiche Mitglieder gibt, die sich auf jeden Fall K.D. Pratz wünschen. Aber es gibt wiederum andere, die in dem Erweiterungsbau lieber unsere nicht unbedeutenden Bestände zeigen wollen. Wir haben auch ein Konzept vorliegen für eine geteilte Ausstellung mit Werken von Gudrun Pause und anderen Künstlern. Zum Beispiel hat das Wendevogelmuseum die größte zusammenhängende Sammlung verschimmelter Objekte von Dieter Roth, einige Fotografien von Sebastião Salgado und zwei Rauminstallationen von Yoko Ono, die mit dem grünen Apfel und die mit dem umgekippten Stuhl. Und dann noch Detonation Deutschland, eine...
Nein, dieses Programm fördert Leuchttürme, keine Gemischtwarenläden, rief Dr. Höllinger.
Und schon gar nicht diese blöde Pause, sagte Herr Gurulitsch.
Gudrun Pause, fügte Dr. Höllinger mit noch mehr Verachtung hinzu, als wäre auch das schon wieder ein Wettbewerb zwischen den beiden. Davon halten wir in Berlin nicht so viel.
Ich auch nicht, sagte Michael Neuhuber. Aber der Förderverein ist nun einmal etwas eigen.
Mit Pause kann ich Ihnen eine Finanzierung nicht in Aussicht stellen, sagte Dr. Höllinger.
Und ich nicht mit Äpfeln von Yoko Ono, sagte Herr Gurulitsch.
Ich finde das auch keine gute Idee, aber der Förderverein entscheidet unabhängig vom Museum, da sind mir ein Stück weit die Hände gebunden.
Da müssen Sie die halt manipulieren, sagte Dr. Höllinger. Sie machen doch diese wunderbaren Kulturreisen. Veneto, Stockholm, diese Bildungsbürgerbespaßung, wie Sie das vorhin bei Ihrer Präsentation genannt haben.
Michael Neuhuber warf mir einen verschämten Blick zu.
»Nehmen Sie doch die 30 wichtigsten Leute aus Ihrem Förderverein und fahren dahin!«
Tja, und so arrangiert Museumsdirektor Michael Neuhuber für Fördermitglieder einen mehrtägigen Ausflug zu eben diesem Künstler. Er hat Pratz schon damit geködert, alles sei schon in festen Tüchern, was eben leider gar nicht so stimmt. Und das erfährt der menschenscheue Pratz aber erst, als alle Mitglieder des Fördervereins bei ihm auf der Burg stehen. Ein reicher Bauunternehmer, von der Psychotherapeutin Ingeborg das Einstecktuch genannt, plaudert es beim Wein im Burghof aus.
»Köstlich«, sagte er. »Meine Stimme haben Sie.«
»Stimme?«
»Na, wenn wir abstimmen, ob wir diese Hütte finanzieren«, fügte er hinzu.
Hielt K.D. Pratz das Glas zum Anstoßen hin und die eben noch so gelöste Stimmung fiel in sich zusammen wie ein angepiekstes Soufflé.
»Ich dachte, Sie sind hier wegen der Kunst«, sagte er, und statt mit dem Einstecktuch anzustoßen, trat er einen Schritt zurück.
»Aber das sind wir doch auch, ganz klar. Uns geht es um die Kunst und sonst gar nichts«, sagte Michael Neuhuber, fasste mit der einen Hand K.D. Pratz am Arm, mit der anderen Ingeborg und führte sie von den Hansens und dem Einstecktuch weg an eine Stelle auf der Wehrplatte, wo sonst niemand stand. Ich überlegte einen Moment, was ich tun sollte. Dann ging ich hinterher.
»Unser Förderverein muss noch abstimmen«, sagte Ingeborg. »Hat Ihnen das niemand gesagt?«
»Die haben etwas mitzureden«, sagte K.D. Pratz zu Michael. »Sie haben mir gesagt, das ist nur eine Formsache und dass wir uns hier treffen, damit wir schon einmal sichten können, welche meiner neueren Werke dort gezeigt werden.«
»Na, aber das ist es doch auch. Natürlich ist das beschlossene Sache. Aber wir müssen unserem Förderverein natürlich das Gefühl geben, sie hätten etwas mitzureden. So ist das nun einmal.«
Tja, das führt zu Konflikten und diese Konflikte werden, wie bei Magnusson üblich, für Leser bzw. Hörer sehr erheiternd ausgetragen.
Davon konnten wir uns auch schon gerade überzeugen. Gibt es denn eigentlich Sympathieträger in diesem Konflikt oder behandelt Magnusson seine Figuren gleichberechtigt?
Och, ich würde sagen, jede Seite bekommt ihr Fett weg. Also die Kulturbeflissenen ebenso wie der Künstler selbst, der einerseits die Verlogenheit der Welt beklagt, soziale Missstände anprangert, wo es nur geht, andererseits es sich aber auf seiner Burg sehr komfortabel eingerichtet hat und von dort oben lässt es sich eben besonders gut auf die schnöde, ungerechte Welt herabsehen. Insgesamt ist es ein Roman, der den Kunstbetrieb mit leichter Hand aufs Korn nimmt, allerdings dies als kleine Kritik ohne allzu weh zu tun. Also die Kunst von K.D. Pratz selbst nimmt am Ende aber Schaden. Es kommt sozusagen zu einem großen Happening, was den Wert des Künstlers das aber dann noch mehr steigert.
Wir haben ihn als Interpreten schon gehört, den bekannten und auch sehr beliebten Schauspieler David Striesow. Das macht er ziemlich gut aus meiner Sicht. Er hat für jede Figur eine eigene Stimme, ohne dass er zu dick aufträgt. Und man kann ihm gut folgen, was da in diesen Räumen passiert. Da sind Personen anwesend, auch wenn sie jetzt nicht sprechen. Das vermittelt er ganz fantastisch. Wie ist denn Ihre Einschätzung?
Ja, also er hat ja auch eine große Bandbreite, wenn man so überlegt, wo er überall schon aufgetreten ist. Im Theater, im Kino, im Fernsehen, da hat er sehr, sehr unterschiedliche Rollen gespielt. Und ich mag auch seinen Ton, er spricht sehr melodisch und da klingt alles sehr leicht. Und dieser ironische Ton liegt ihm auch sehr. Vor allem die dialogischen Passagen, die hat er sehr lebendig gestaltet. Also das ist schon sehr passend für diesen vergnüglichen Roman.
Und der Roman heißt »Ein Mann der Kunst«, geschrieben von Christoph Magnusson mit dem Sprecher David Striesow. Das Hörbuch umfasst zwei MP3-CDs, 6 Stunden und 15 Minuten Hörzeit. 20 Euro kostet dieses Hörbuch und es ist beim Kunstmann Verlag erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Wir kommen zum zweiten zeitgenössischen deutschen Schriftsteller und dem Hörbuch zu seinem neuen Roman. Es geht um Thomas Hettche, der auch schon rund 30 Jahre mit seinen bisweilen auch polarisierenden Werken im Literaturbetrieb bei uns eine vertraute Stimme ist. Der Fall Arbogast oder Die Pfaueninsel sind zwei berühmte Romane von ihm. Für letzteren bekam er allein 4 Buchpreise und alle seine Werke haben dazu noch sehr unterschiedliche Themen. Dorothee Meyer-Karwick. Jetzt beschäftigt sich Thomas Hettche nämlich mit der Augsburger Puppenkiste in dem Roman Herzfaden. Es ist also keine Dokumentation, aber basiert trotzdem auf Fakten. Wie werden hier Fakten mit Fiktion gemischt?
Ja, also es gibt eine Rahmenhandlung. Das ist schon mal völlige Fiktion, geradezu Magie. Da geht es um ein 12-jähriges Mädchen, das gerät nach einer Vorstellung der Augsburger Puppenkiste durch eine verborgene Tür auf einen märchenhaften Dachboden. Und hier trifft sie auf Puppen, die, wenn wir wie Thomas Hettche in den 60er Jahren und drumherum groß geworden sind, vielen von uns ans Herz gewachsen sind. Also Prinzessin Lisi, Kater Mikisch, Lukas der Lokomotivführer und viele andere sind da. Und da hören wir mal kurz rein. Das Mädchen ist gerade auf dem Dachboden angekommen und die Marionettenfiguren drängen sich um sie herum. Es spricht Christian Brückner.
Es gab ein Geschiebe und Geschubse, ein Pony stolperte auf dem glatten Boden über einen Zwerg und das Mädchen war von dem ganzen Durcheinander viel zu verwirrt, um zu bemerken, dass all die Marionetten ebenso groß waren wie es selbst und dass sie sich ganz ohne Fäden bewegten, als wären sie wirklich lebendig und dabei auch noch sprachen und wieherten und meckerten. Vor allem aber bemerkte das Mädchen nicht, dass noch jemand aus dem Dunkel herankam. Erst als die Gestalt direkt vor ihm stand, sah es überrascht zu ihr auf. Eine wunderschöne Frau stand da vor dem Mädchen, riesengroß, in einem altmodischen Damenkostüm aus cremeweißer glänzender Seide, das dem Mondlicht glich. Den einen Arm hatte sie in den anderen gestützt, eine schmale silberne Uhr am Handgelenk. Sie hielt eine Zigarette zwischen den Fingern und rauchte. Nagellack und Lippenstift hatten ganz dasselbe Rot wie ihre hochhackigen Schuhe. »Rauchen ist ungesund«, sagte das Mädchen. Die Frau nickte lächelnd und setzte sich mit einem Seufzer auf den Boden. All die Marionetten machten ihr bereitwillig Platz. Ihre Beine mit den roten Schuhen lagen schließlich nebeneinander wie die eines Rehes. Und schon hatte sie einen silbernen Aschenbecher in der Hand, den sie aufklappte, um die Zigarette darin auszudrücken. »Du hast recht, Rauchen ist ungesund, aber zu meiner Zeit hat man es eben getan.« »Zu Ihrer Zeit? Was meinen Sie damit?« »Ja, Herzchen, was denkst du denn? Ich bin doch schon lange tot.«
Das ist wirklich ein bisschen gruselig für das Mädchen. Aber die Dame stellt sich dann vor als Hatü. Das ist der Spitzname von Hannelore Oehmichen. Das ist die Tochter vom Gründer des Puppentheaters, Walter Oehmichen. Und die erzählt nun dem Mädchen die Geschichte ihrer Familie und die der Augsburger Puppenkiste.
Und das entspricht dann alles den Tatsachen. Das ist dann die Realitätsebene.
Ja, also da gibt es auch fiktionale Elemente, aber die grundsätzliche Geschichte, die hat Thomas Hettche sehr genau recherchiert. Er hat mit der Familie gesprochen, er hat Familienalben eingesehen. Er war natürlich in Augsburg im Marionettentheater und im dazugehörigen Museum, auch im Stadtarchiv. Also der hat schon ziemlich viel recherchiert und sehr gut.
Dann lassen Sie uns doch die Geschichte mal kurz Revue passieren, in aller Kürze, selbstverständlich.
Ja, es beginnt damit, dass die Eltern von Hatü, Rose und Walter, Schauspieler waren. Und 1940 wird der Soldat Walter Oehmichen, der ist natürlich eingezogen worden, in einer Schule bei Calais einquartiert. Und da entdeckt er ein kleines Puppentheater und damit unterhält er dann seine Kameraden. Und da reift dann auch der Traum vom eigenen Puppentheater. 1943, da ist er wieder zu Hause, bauen er und seine Frau Rose und eben die Töchter Hannelore und Ulla ihr erstes Marionettentheater selber auf, den sogenannten Puppenschrein. Angesichts der unsicheren Zeiten packen sie alles in eine Kiste. Das ist dann leicht einzupacken und aufzubauen. Und dieser Schrein brennt zwar im Krieg ab, aber nach dem Krieg beginnt Walter Oehmichen mit der Planung eben für ein neues Puppentheater. 1948 ist dann Premiere bei der Augsburger Puppenkiste, wie sie nun heißt. Und dann beginnt eigentlich der Siegeszug. Und daran ist der Hessische Rundfunk gar nicht so unschuldig, denn mit ihm kam die Puppenkiste auch ins Fernsehen. Und Hannelore, genannt Hatü, blieb der Puppenkiste verbunden. Sie schnitzte dann die allermeisten Figuren. Na, und zwischen diesen beiden Ebenen wechselt der Roman hin und her. Und im Buch ist das sogar durch zwei Farben, Rot und Blau, gekennzeichnet. Und im Hörbuch erkennen wir das durch zwei verschiedene Interpreten, nämlich Valerie Ceplanova und eben Christian Brückner, den wir gerade gehört haben.
Kommen wir noch mal kurz auf den Titel zu sprechen. Der Roman heißt Herzfaden. Wie ist das gemeint? Was ist das für ein Faden? Das hat natürlich was mit der Puppe zu tun, klar. Aber
ja, das ist schon ein ganz besonderer Faden. Thomas Hettje hat mir auch erzählt, dass er glaubte, es sei seine Erfindung gewesen. Und später hat er dann erfahren, dass Paul Celan den Begriff schon in einem Gedicht verwendet hat. Es ist ein imaginärer Faden, und zwar der, der die Puppen beim Spiel direkt mit unseren Herzen verbindet. Und dazu hören wir den nächsten Ausschnitt, eben gelesen jetzt von Valerie Ceplanova. Hatü und ihre Schwester üben mit dem Vater zu Hause das Marionettenspiel. Sie spielen das Märchen Hänsel und Gretel.
Es ist, als wären die Marionetten lebendig. Und es spielt überhaupt keine Rolle, dass die Mädchen sie an ihren Fäden halten. So sehr sind sie in das Märchen versunken. Da reißt der Vater plötzlich das Spielkreuz hoch und die Hexe fliegt aus der Szene. Die Schwestern sehen ihn überrascht an. »Das ist der Herzfaden«, sagt er und zieht mit dem Zeigefinger eine unsichtbare Linie in die Luft, von dem Arm Hänsel zu ihnen. »Der Herzfaden?«, fragt Hatü. »Der wichtigste Faden einer Marionette. Nicht sie wird mit ihm geführt, sondern mit ihm führt sie uns. Der Herzfaden einer Marionette macht uns glauben, sie sei lebendig, denn er ist am Herzen der Zuschauer festgemacht.« »Das hast du dir ausgedacht, Papa«, ruft Ulla. Der Vater lacht. Er hat sich eine Juno angesteckt. Der Aschenbecher kippelt auf einer Ecke der Bühnenwand. Er zieht den Rauch tief ein und stößt ihn wieder aus. Mit der glühenden Zigarettenspitze zeichnet er wieder jene unsichtbare Linie in die Luft. »Könnt ihr ihn denn nicht sehen?«
Ja, den Faden kann man nicht sehen, der ist eben nur mit unseren Herzen verbunden.
Die Geschichte der Puppenkiste, die beginnt ja in der NS-Zeit. Inwiefern spielt das in dem Roman eine Rolle oder in den Roman hinein?
Also der Vater war ja Schauspieler und wenn er weiter auftreten wollte, konnte er sich politisch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und dieses Lavieren beschreibt Thomas Hettje schon. Fiktion ist aber beispielsweise, dass Hatü mit einer Freundin ein Judenhaus aufsucht, um nach einer jüdischen Mitschülerin zu fragen, die irgendwann nicht mehr zur Schule kam. Also das ist schon eine sehr bedrückende Szene. Es ist sehr eng in dem Haus, alle wohnen zusammengepfercht, die Bewohner wirken auch sehr ängstlich. Das hat real so nicht stattgefunden. Es war aber eine Realität natürlich, die meisten Deutschen einfach nicht sehen wollten. Und diese unbewusste Beeinflussung durch die NS-Zeit wird auch im Roman durch die Figur des Kaspers deutlich. Hettje beschreibt, dass Hatü als Kind eine erste Kasper-Figur schnitzt und die sieht aus wie das Zerrbild eines Juden, also mit Hakennase und wulstigen Lippen, wie es die NS-Zeitung Der Stürmer gern so verbreitet hat. Und Hatü habe dann Angst vor ihrer eigenen Puppe bekommen, bis der Vater dann das Gesicht des Kaspers veränderte und aus ihm so ein lustiges Kerlchen machte. Auch das ist Fiktion, aber Hettje wollte damit zeigen, dass die Deutschen eben durch solche Zerrbilder unbewusst beeinflusst wurden.
Wir hören zwei Sprecher. Wir haben zwei Ebenen. Das gehört also zueinander. Damit wird das klar voneinander getrennt. Sind die Sprecherinnen und Sprecher, in dem Fall Christian Brückner, den haben wahrscheinlich alle erkannt, und Valerie Ceplanova, sind die gut gewählt?
Also ich finde schon, Christian Brückner hat ja mittlerweile eine sehr raue, heisere Stimme und die eignet sich meines Erachtens sehr gut für diese eher unheimlichen Szenen auf dem Dachboden. Und Valerie Ceplanova hat so eine weichere Stimme und das passt sehr gut in diese Erzählung aus der Kindheit von Hannelore Oehmichen, die durch die Eltern trotz des Krieges eine wirklich schöne, magische Kindheit erlebte.
Sie scheinen das Hörbuch gern gehört zu haben, rundum gelungen?
Ja, ich finde diese Mischung aus Magie und Realität sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Und zur Geschichte der Puppenkiste, auch wenn ein paar Dinge dabei Fiktion sind, erfährt man doch viel über die Familie Oehmichen und den Beginn dieses wunderbaren Puppentheaters, das ja noch immer mit Plastikfolien, Meer, Blechbüchsenarmee, Rummel, Sams und vielen anderen auch heutige Kinder noch verzaubern kann.
Genau, das ist alles ins ewige kulturelle Gedächtnis eingezogen, das steht fest. Dorothee Meyer-Karweg, Dankeschön. Wir sprachen über Thomas Hettches Roman Herzfaden, der Roman der Augsburger Puppenkiste, mit den Sprechern Valerie Ceplanova und Christian Brückner. Das Ganze ist eine ungekürzte Lesung, auf zwei MP3-CDs enthalten, mit einer Laufzeit von etwas über 8,5 Stunden und zum Preis von 24,95 € beim Argon Verlag erschienen. Das Buch, die Printfassung übrigens, gibt es bei Kiepenheuer und Witsch für 24 €. In der Hörbuchzeit in HR2 Kultur kommen wir nun zu einem russischen Schriftsteller, der den meisten wohl unbekannt sein dürfte. Es geht um Leonid Zipkin, 1926 geboren, 1982 gestorben. Er hat den stalinistischen Schrecken der 30er Jahre und die deutschen Angriffe des Zweiten Weltkriegs mit Mühe und Not lebend überstanden, arbeitete danach als Pathologe in Moskau, schrieb, wurde Schriftsteller nebenher, aber bis zu seinem Tod 1982 blieb sein Werk unveröffentlicht. Das aber hat sich seitdem zum Glück geändert, zumal es innerhalb dieses Werkes einen Roman gibt, der vom Titel her nach Deutschland führt. Dorothee Meyer-Karweg, der Roman Ein Sommer in Baden-Baden ist schon alt. Warum wird er jetzt gerade als Hörbuch veröffentlicht?
Ja, er ist erschienen im Verlag Hörkultur und da ist der Name Programm. Der Schweizer Verlag sucht immer so besondere Kostbarkeiten der Literatur und erweckt sie dann als Hörbuch zu neuem Leben. Und diesen Roman hatte schon Susan Sonntag zu den schönsten, anregendsten und originellsten Werken des letzten Jahrhunderts gezählt und sie wunderte sich selbst, dass er so lange so wenig Aufmerksamkeit bekommen hatte.
Dann kümmern wir uns jetzt mal um den Inhalt. Worum geht es in dem Roman Ein Sommer in Baden-Baden?
Dieser Roman verwebt die Lebensgeschichte von Dostojewski mit der Geschichte, die in der Gegenwart des Autors spielt. Er hat den Roman zwischen 1977 und 1980 geschrieben. Und der Ich-Erzähler, der eindeutig auch als der Autor zu erkennen ist, er fährt mit dem Zug durch die Nacht Richtung Leningrad. Und da hören wir gleich mal rein, es liest Silvester Groth.
Der Wagen schaukelte heftig, besonders zum Gangende hin. Und als es draußen völlig finster geworden war und nur noch das vage Weiß des Schnees blieb und keine Datschen mehr kamen und im Fenster sich zusammen mit mir der Wagen samt allen Deckenlampen und den in ihm sitzenden Fahrgästen spiegelte, entnahm ich meinem über mir im Gepäcknetz liegenden Koffer ein Buch, das ich bereits in Moskau angefangen und mit Bedacht mitgenommen hatte, um es auf der Fahrt nach Leningrad zu lesen, und schlug es an der Stelle auf, an der ein chinesisch beschriftetes Lesezeichen mit einer zarten Vignette östlicher Machart drin lag. Das Buch hatte ich mir von meiner Tante ausgeborgt, die eine große Bibliothek besaß, fest entschlossen, es ihr nicht zurückzugeben. Ich hatte es neu binden lassen, da es schon fast zerfiel, so zerlesen war es. Der Binder hatte die Seiten schön gleichmäßig beschnitten, mit einem festen Einband versehen und das Titelblatt aufgeklebt. Es war das Tagebuch Anna Grigorjewna Dostojewskajas, herausgegeben in einem liberalen Verlag, wie sie zu der Zeit noch existierten, Viechi vielleicht, oder Novaya Zhizn, mit Datumsangaben neuen und alten Stils, mit Wörtern und ganzen Sätzen auf Deutsch oder Französisch ohne Übersetzung, unter obligatorischer Einfügung des mit gymnasiastenhafter Beflissenheit verwendeten Zusatzes »Madame«. Die Niederschrift der stenografischen Aufzeichnung, die sie im ersten Sommer nach ihrer Heirat im Ausland gemacht hatte.
Ja, der Ich-Erzähler liebt die Literatur von Dostojewski und vertieft sich so in die Aufzeichnungen dieser Ehe, dass die Figuren regelrecht zum Leben erwachen. Und so fahren wir sozusagen mit dem entgegenkommenden Zug 1867 mit dem frisch verheirateten Ehepaar Dostojewski nach Baden-Baden, also ins Eldorado aller Spieler. Und im Roman wechseln dann beide Ebenen immer wieder miteinander ab. Zipkin taucht tief in das Seelenleben des Ehepaares ab. Und diese Erlebnisse kontrastiert er dann immer wieder mit der tristen, bedrohlichen Gegenwart in der Sowjetunion. Der Ich-Erzähler fährt nach Leningrad, also jetzt wieder St. Petersburg, und sucht die Orte auf, die Dostojewski beschrieben hat und wo er auch wohnte. Aber im Großteil des Romans beschreibt er die durchaus schwierige Ehe Dostojewskis.
Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass er so ein leidenschaftlicher Spieler war.
Ja, genau. Dostojewski hat Dinge sogar aus dem Hausstand verpfändet, was seine Ehefrau erstaunlich lange recht klaglos hingenommen hat. Aber dann kommt es doch mal zum Streit und dazu hören wir noch einen zweiten Ausschnitt interpretiert von Silvester Groth.
Er rannte zwischen Bett und Fenster hin und her, bald packte er sie bei den Händen, um sie ihr von den Ohren zu ziehen, bald schrie er werde sich auf der Stelle aus dem Fenster stürzen, aber sie wollte nichts hören, schüttelte mit geschlossenen Augen den Kopf und brabbelte weiter vor sich hin. Da warf er seinen Berliner Gehrock ab und zerrte an seiner Weste, dass der Stoff mit einem Ratsch einriss und die Knöpfe auf den Fußboden purzelten. Ohne Weste würde man den Anzug in der Pfandleihe nicht annehmen, doch das brachte ihn nun noch mehr in Rage, so dass er jetzt versucht war, etwas ganz und gar nicht wieder gut zu machen, das zu tun, sie zu erwürgen. Er kniete sich vor das Bett und starrte ihr hasserfüllt ins Gesicht. Sie lag auf dem Rücken mit geschlossenen Augen, die Lippen fest zusammen und die Hände an die Ohren gepresst, als wollte sie sich von der Umwelt abschirmen. Nebenan klopfte es. Er sprang auf, wie in Flagranti ertappt, und lief durch das Nebenzimmer zur Tür. Es war Marie. Möglicherweise hatte die Wirtin sie geschickt. Vielleicht kam sie auch von sich aus. Da sie den Pensionsgast jedoch mit zerzaustem Bart und zerrissener Weste sah, sperrte sie nur den Mund auf und rannte weg. Als er zurückkam, lag Anna Grigorjewna bis über den Kopf zugedeckt, und ihre abgetragenen Stiefeletten standen neben dem Bett. Das heißt, der eine war so umgefallen, dass man den fast zur Hälfte abgelaufenen Absatz sah. Sie hatte es einfach nicht geschafft, sie reparieren zu lassen. Eine heiße Woge der Zärtlichkeit und der Rührung überflutete ihn. Er kniete sich wieder vor das Bett und küsste den Rand der Decke, die ihr Gesicht verbarg. Dann hob er sie behutsam an und sah, dass sie schlief. Ihr Gesichtsausdruck war ruhig und sanft, und auf Stirn und Wangen lag der ihm schon vertraute gelbliche Hauch, der von ihrer Schwangerschaft herrührte.
Ja, Dostojewski ist ein richtiger Getriebener, er liebt und lebt im Rausch und da gibt es eben diese Zornesausbrüche, dann aber auch sehr liebevolle Szenen. Und für die körperliche Liebe des Ehepaars verwendet Zübkin mehrfach ein wunderschönes Bild. Er lässt die beiden in großer Ruhe in einen tiefen See eintauchen und schwimmen. Das ist wunderbar sinnlich beschrieben. Und Susan Sonntag bewundert im Essay, der im Booklet dann auch abgedruckt ist, übrigens übersetzt von Reinhard Kaiser, das geradezu unheimliche Einfühlungsvermögen Zübkins in die Seelen des Ehepaares.
Und auch bei diesem Roman stellt sich ja dann immer die Frage nach dem Verhältnis von Fakten und Fiktion.
Ja, einerseits durfte der Autor nie ins Ausland reisen. Er war also nie in Baden-Baden. Er hat aber sehr genau recherchiert und es gab und gibt ja unendlich viel Material zu Dostojewski und seiner Frau. Aber der Blick in die Seelen der beiden ist bei aller Kenntnis natürlich auch immer wieder Fiktion. Eine Frage ist noch eine ganz andere, die sich Zübkin im Roman dann selbst stellt.
Mir erschien es in höchstem Maße sonderbar, dass ein Mann, der in seinen Romanen solche Sensibilität menschlichem Leid gegenüber beweist, dieser hingebungsvolle Fürsprecher der Erniedrigten und Beleidigten, der mit solcher Inbrunst, ja Vehemenz, die Existenzberechtigung jeglicher Kreatur verficht und einen begeisterten Hymnus auf jedes Blättchen und jedes Gräslein singt, nicht ein Wort der Verteidigung oder der Rechtfertigung für Menschen gefunden hat, die jahrtausende langen Verfolgungen ausgesetzt sind. War er so blind? Hat ihn womöglich der Hass blind gemacht? Für die Juden hatte er nicht einmal die Bezeichnung Volk übrig. Er sprach nur von einem Stamm, als wären es irgendwelche Wilde aus der Inselwelt Polynesiens. Diesem Stamm gehören auch ich und meine zahlreichen Bekannten und Freunde an.
Ja, woraus sich ja dann die nächste Frage ableitet, warum viele Juden Dostojewski trotz seines Judenhasses so lieben.
Ja, da gibt es keine eindeutige Antwort. Susan Sonntag schreibt in dem Essay, es könne einfach daran liegen, dass die Juden die Liebe zur Literatur über alles andere gestellt haben und weiterhin stellen.
Kommen wir zur Interpretation. Sie haben es gesagt, wir hören den Schauspieler Silvester Groth als Sprecher. Der ist groß, dieser Mann, in seiner Sprechkunst. Er ist unglaublich dicht mit den Worten und er hat das Zeug, Spannung zu geben einem Roman und auch viel vor Augen plastisch entstehen zu lassen.
Ja, finde ich auch. Also Silvester Groth hat ja schon Verbrechen und Strafe gelesen und seine Lesung ist wie so ein Auf und Ab von Wellen, so habe ich es empfunden. Er erzeugt durch Tempiwechsel und gekonnt gesetzte Pausen einen regelrechten Hörsog. Und das alles ist gar nicht so einfach bei diesem Text, dessen Sätze sehr ausufernd sind, also durchsetzt von unglaublich vielen Bindewörtern wie und, aber, obwohl, wogegen und so weiter. Das heißt, er muss diesen unendlichen Gedankenstrom für uns Hörer wirklich erstmal erschließen. Und das tut er sehr gut. Und wichtig dabei ist natürlich auch die Regie von Walter Adler. Das ist ja ein großartiger Hörspielregisseur, der auch schon viele Preise erhalten hat. Alles in allem daher eine sehr schöne Wiederentdeckung und großartig interpretiert.
Und Leonid Zipkin setzt mit diesem virtuosen Roman seinem literarischen Idol Dostojewski ja auch ein ganz besonderes Denkmal. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick, für Ihre Besprechung von Leonid Zipkin, Ein Sommer in Baden-Baden, übersetzt aus dem Russischen von Alfred Frank, mit dem Sprecher Silvester Groth. Die Regie bei der Aufnahme hatte Walter Adler. 5 CDs sind das, 5,5 Stunden Hörzeit. Und zum Preis von 24,90 Euro ist dieses Hörbuch beim Verlag Hörkultur erschienen. Das Hörbuch kam übrigens auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste September. Und Sie sind weiter dabei bei der Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und wir kommen wieder zu einem besonderen Hörbuch für Kinder und Jugendliche. Heute kommt es aus Spanien von dem spanischen Kinderbuchautor Oriol Canosa, der seine Werke praktischerweise gleich in seiner eigenen Kinderbuchhandlung in Barcelona verkauft. Dorothee Meyer-Karwick, das Hörbuch, das es auf den zweiten Platz der HR2-Bestenliste für Kinder- und Jugendhörbücher geschafft hat, heißt Post aus Paidonesien. Das ist wohl ein Fantasieort. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem auch eine geografische Bestimmung.
Paidonesien, das ist tatsächlich eine fiktive, winzige Insel, und zwar in der Karibik. Und das Wort Paidonesien kommt aus dem Griechischen und bedeutet Insel der Kinder.
Und das bedeutet dann wohl, dass dort auch Kinder leben. Wie sind die denn auf diesen sagenhaften Ort gestoßen?
Es beginnt mit dem jungen Nikolas. Der macht mit seinen Eltern eine Kreuzfahrt in der Karibik. Und so richtig schön findet er das nicht, schreibt er der Großmutter. Und warum das so ist, das hören wir mal in seinem Brief, gelesen von dem jungen Felix Wolf.
Wir sind jetzt schon 8 Tage auf dem Kreuzfahrtschiff und ich habe echt die Nase voll. Immer nur baden, bowlen, Bücher und in der Sonne rumliegen. Und Mama und Papa streiten die ganze Zeit. Tut ihnen wohl nicht gut, so viel Zeit miteinander. Du kannst dir ja denken, wie genervt ich sein muss, dass ich dir schreibe. Nicht, dass ich dir nicht gern schreibe, aber wenn Mama und Papa nicht bald mit der Streiterei aufhören, setze ich die beiden echt noch auf einer einsamen Insel aus. Oder ich suche mir gleich selbst eine. Noch besser. Dann habe ich endlich meine Ruhe.
Gesagt, getan. Als die Eltern am nächsten Morgen wieder streiten, schnappt sich Nikolas 2 Flaschen Wasser, Kekse und ein Rettungsboot. Und damit setzt er sich auf eine winzige Insel in der Karibik ab. Und da wohnt niemand, aber netterweise kommen Fischer doch täglich vorbei und nehmen Briefe mit und bringen auch Essen. Und eine Wasserquelle gibt es auch, also eigentlich ist für alles gesorgt. Und da schreibt er dann auch seinen Eltern, er habe die Streitereien nicht mehr ausgehalten. Ja, und dann entspinnt sich eben ein ausgedehnter Briefwechsel mit unterschiedlichsten Personen.
Und die ganze Geschichte basiert quasi auf diesem Briefwechsel.
Ja, es ist ein echter Briefroman für Kinder. Also es geht dann weiter, dass Nikolas Vater an den Botschafter der Karibik schreibt, er möge den Jungen doch bitte von der Insel runterholen lassen. Der Botschafter schreibt dann zurück an den Vater, also er könne nichts machen, die Insel gehöre keinem Staat an. Und dann ruft Nikolas in einem Leserbrief alle Kinder bis 12 dazu auf, auch zu ihm zu kommen, also alle Kinder, die unzufrieden mit den Eltern sind. Ja, das sind einige. Also es kommen schließlich so gut 5.000. Dann gibt es einen Brief an die Generalsekretärin der Vereinten Nationen. Er sei nun Präsident von diesem neu gegründeten Staat Paidonesien. Er bittet um Kleider, Medikamente und so weiter. Flugzeuge mögen bitte alles kostenlos über der Insel abwerfen. Ja, es werden dann immer mehr Kinder und das führt dann zu einem Platzproblem. Und deswegen bitten die Kinder schließlich einen Architekten, einen Wolkenkratzer zu bauen. Kostenlos, versteht sich auch wieder. Und die Details bespricht dann die 10-jährige, sehr gescheite Esther Blitzbirne per Brief mit dem Architekten. Und da hören wir auch noch einen Ausschnitt gelesen von Pauline Martin.
Wir haben uns überlegt, dass es doch total lustig wäre, auf dem Gebäudedach, also genau über dem 250. Stockwerk, ein unzerstörbares Metallgitter anzubringen, so eine Art Riesenkäfig. Wenn dann ein Orkan kommt, könnten wir alle schnell nach oben aufs Dach flitzen und uns vom Wind im Käfig herumwirbeln lassen, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand wegfliegt. Eine tolle Idee, oder? Zu den Maßen der Insel. Ich habe einen kleinen Plan im Maßstab 1 zu 100 gezeichnet, den ich meinem Brief beilege. Sie werden sehen, die Insel ist nicht besonders groß und es wird nichts anderes mehr darauf Platz haben, wenn das Gebäude es steht. Es sollte deshalb einen kleinen Hafen im Erdgeschoss haben. Dafür brauchen wir keine Haustür, weil man beim Rausgehen ja direkt im Meer landen würde. Am besten fangen Sie gleich mit der Arbeit an. Und bitte denken Sie daran, das Gebäude soll möglichst schnell fertig werden. Und vergessen Sie vor allem nicht, dass es ein Haus für Kinder ist. Wenn Sie eine der wenigen wirklich guten Universitäten der Welt besucht haben, müssten Sie ja wissen, dass Paidonesien auf Griechisch Insel der Kinder heißt. Also, keine Besprechungsräume, Saunas oder sonstiger Erwachsenenkram. Dafür sollen überall Spiele sein, Rutschen, Geheimzimmer und Kletterbäume. Das mit den Bäumen innerhalb eines Gebäudes ist wahrscheinlich ziemlich schwierig, aber dafür haben wir ja den besten Architekten der Welt beauftragt. Mit freundlichen Grüßen, Esther Blitzbirne, paidonesische Ministerin für bauliche Angelegenheiten und ein paar andere Dinge.
Tja, und tatsächlich macht dieser Architekt mit, die Bauarbeiten beginnen. Die Eltern versuchen aber weiterhin, die Kinder mit Drohungen oder auch Psychotricks von der Insel zurückzuholen. Aber nichts gelingt. Auch die beginnende Hurrikansaison kann die Kinder nicht vertreiben.
Um diesen Faden noch mal kurz weiterzuspinnen, müssen dann die Eltern für immer auf ihre Kinder verzichten? Kaum vorstellbar.
Ja, aber doch lange Zeit, bis dann die Oma von Nikolas eine Idee hat. Und die hat mit Weihnachten zu tun. Und schwuppdiwupp verschwinden tatsächlich immer mehr Kinder von der Insel, bis nur noch Nikolas und Esther Blitzbirne allein übrig sind. Doch auch sie verlassen schließlich die Insel und alle sind um viele Erfahrungen reicher.
Und da bleibt noch die Frage, was ist mit den Eltern von Nikolas? Streiten die weiterhin?
Zumindest erstmal nicht mehr. Also die Sorge um ihr Kind hat sie dann doch zusammengeschweißt, aber ob das so hält, man weiß es nicht.
Wir haben gleich ein paar Stimmen gehört, echte Kinderstimmen, und die machen auch ihre Sache, glaube ich, ganz gut. Es sind noch viele andere dabei. Mhm. Fügt sich das zu einem guten Stimmenkanon?
Also ich finde auch, die Kinder kommen erstaunlich gut und selbstverständlich rüber. Und dann kommen eben noch jede Menge erwachsene Stimmen dazu. Unter anderem Julian Nachtmann macht mit, Gerhard Gabers, Julian Kreis, Jody Alborn, Jens Wawritschek und viele andere mehr. Und das passt immer sehr, sehr schön zu den jeweiligen Figuren. Also schon recht aufwendig gestaltet. Und was mir besonders gefällt, ist, dass das eine Geschichte ist, die die Kinder einfach weiterspinnen können. Also ich glaube, jedes Kind überlegt gern, wie so ein Leben auf einer Insel, ein Leben ohne Eltern aussehen könnte. Also eine Geschichte, die unbedingt die Fantasie anregt.
Dorothee Meyer-Karweck, wir sprachen über Oriol Canossa, Post aus Paidonesien. Mit den Sprechern unter anderem Julian Nachtmann, Julian Kreis, Jody Alborn, Jens Wawracek und viele andere mehr. Eine MP3-CD ist das, 1 Stunde 40 Minuten Hörzeit zum Preis von 14,95 Euro bei der Hörcompany erschienen. Die Altersempfehlung lautet hier ab 7 Jahren, und ich sag's gerne nochmal, das Hörbuch kam auf den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche im September. Die Hörbuchzeit geht damit zu Ende. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.